Kannst du erst sagen, was ist für dich symphonische Blasmusik? Sag du's.
Schwierig.
Die Alexandra Link hat einmal in ihrem Blog hat sie diese Frage gestellt und wenn ich jetzt ein bisschen böswillig sein möchte, dann sage ich, ja, das ist was typisch deutsch-angelsächsisches. Vielleicht, um sich das Gefühl zu geben oder den Anstrich zu geben, etwas bessere Musik machen zu wollen, als jetzt der Musikverein in einem kleinen Dorf.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen, guten Morgen, guten Tag oder vielleicht auch schon guten Abend, je nachdem, wann du jetzt zuhörst. Auf jeden Fall schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch neu dabei bist bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und wie jedes Mal, bevor wir mit der Folge starten, möchte ich den Supporter vorstellen und das ist Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Geretsried. Dort findet ihr einen ganz, ganz großen Showroom mit ganz, ganz vielen Instrumenten. Die könnt ihr auch alle ausprobieren. Also wenn ihr ein Instrument sucht, einfach dahin fahren, natürlich vorher Termin ausmachen, per E-Mail oder anrufen und dann könnt ihr ausprobieren. Demnächst gibt es auch ein neues Tenorhorn, was zusammen mit Alexander Wurz entwickelt wurde. Das könnt ihr dann auch da exklusiv ausprobieren. In der heutigen Folge habe ich mich mit zwei Vertretern der IGEB getroffen, der Internationalen Gesellschaft zur Erforschung der Blasmusik. Wenn ihr jetzt denkt, das habe ich vorher noch nie gehört, dann geht es euch genauso wie mir. Nichtsdestotrotz, ich war total neugierig und das wirkt vielleicht am Anfang total sperrig und trocken, aber es hat sich zu einem unfassbar interessanten Gespräch entwickelt und hat mir gezeigt, dass man dem Thema Blasmusik sich auch ganz, ganz anders nähern kann und sich auch ganz, ganz anders mal ja, darauf blicken kann, andere Sichtweisen sehen kann und auch mal viel tiefgründiger über das Thema Blasmusik nachdenken kann. Wir haben zum Beispiel uns gefragt, was ist eigentlich symphonische Blasmusik, beziehungsweise was soll dieser Begriff, wo kommt er überhaupt her? Wir haben auch ganz kurz mal drüber gesprochen, was die Blasmusik oder die Musik aus dem oder daraus resultiert aus dem Zweiten Weltkrieg. Da waren wir mal bei Adorno, also so richtig musikwissenschaftlich. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was Tradition, Besetzung und Klangfarben miteinander zu tun hat. Also was ist vielleicht eine deutsche Besetzung, was ist eine holländische, eine spanische, eine italienische Besetzung und was hat das eigentlich mit der Blasmusik von heute noch zu tun? Wenn ihr daran Interesse habt, und das hoffe ich sehr, weil das wirklich ein spannendes Feld ist und einfach mal den Blickwinkel öffnet, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Woher kommt unsere Uniform? Wieso gibt es Feuerwehrkapellen? Was hat das Stück mit meiner Heimat zu tun? Und spielt man jetzt Tenoren oder Euphonium? Habt ihr euch schon mal solche oder ähnliche Fragen gestellt? Dann seid ihr vielleicht die Richtigen für die Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik, kurz IGEB. Meine heutigen Gäste sind Vertreter davon und ich möchte sie kurz vorstellen. Er hat in Köln, Bonn und Berlin studiert und war zunächst Musiker und Musiklehrer. 2003 erfolgte seine Berufung zum Professor an die Universität Luxemburg. Von 2012 bis 2013 hatte er eine Gastprofessur an der Universität Würzburg inne und seit 2016 ist er Präsident der IGEB. Seit 2017 sogar Berater der Ungarischen Akademie der Wissenschaft. Ich freue mich, dass er hier ist und sage herzlich willkommen, Damian Zagrillo.
Herzlich willkommen auch.
Dankeschön. Der zweite hat Schulmusik und Orchestermusik mit Hauptfach Schlagzeug sowie Politik und Erziehungswissenschaft an der Universität des Saarlandes studiert. Promoviert hat er an der Universität Luxemburg über die Entstehung und Entwicklung der Blasmusik im Saarland. Nach 8 Jahren Tätigkeit als Theaterpädagoge am Saarländischen Staatstheater ist er zurzeit als Studienrat am Landesinstitut für Pädagogik und Medien des Saarlandes als Leiter des Fachbereichs Kulturelle Bildung tätig. Herzlich willkommen, Dr. Björn Jacobs.
Hallo, guten Tag.
Ja, schön, dass das so geklappt hat. Bevor wir jetzt aber so richtig in das Thema einsteigen, meine Standardfrage gleich mal an euch beide. Welches Musikstück habt ihr euch zuletzt bewusst angehört, bevor wir jetzt in dieses Gespräch starten?
Jörn, weißt du eine Antwort darauf? Ich weiß nicht direkt eine Antwort.
Ja, wir bereiten uns mit unserem Verein auf ein großes Klassik-Open-Air im nächsten Jahr vor. Ich sitze mittlerweile im Lockdown abends auf meinem Balkon und höre immer mittlerweile MP3s hoch und runter und versuche natürlich mein Repertoire ein wenig zu erweitern. Welches Stück es genau ist, kann ich gar nicht sagen, aber es ist quer die Bandbreite durch. Es muss den Leuten ja gefallen. Und dass da noch ein großer Chor dabei ist, macht die Auswahl gar nicht so ganz einfach.
Okay.
Ich kann keine Antwort darauf geben, aber ich möchte jetzt sagen, dass ich in 2 Tagen mir den Holländer in Bayreuth anhören werde. Und da habe ich von dem der President's Own habe ich eine hineingehört, nicht bewusst gehört, hineingehört in die Blasmusikbearbeitung von wem auch immer das Vorspiel zum Holländer. Es ist auch herrlich, ein herrliches Stück für Blasorchester, virtuos bis in alle Ecken und Enden hinein.
Okay, ich habe bei der Recherche festgestellt, dass, also wir nehmen ja jetzt Anfang August auf, dass eure letzte Konferenz erst seit 2 Wochen her ist. Die hat dann auch online stattgefunden. Wie war es? Hat es so Anklang gefunden, wie ihr euch erhofft hattet?
Ja, es hat einen guten Anklang gefunden. Wir hatten ja, wenn du jetzt die vor 2 Wochen ansprichst, das ist ja alles als Ersatz für ausgefallene Präsenzkonferenzen. Und wir hatten schon im Dezember eine. Da hatten wir jetzt wirklich zweimal 2 Tage mit jeweils 8 Vorträgen. Diese Vorträge, das sind dann insgesamt 16, und wenn wir die 2 Konferenzen zusammen nehmen, dann sind das 32, ergibt eigentlich eine ganze Präsenzkonferenz, wie wir sie immer hatten, und der Anklang ist eigentlich so, wie wir ihn auch für Präsenzkonferenzen kennen. Das heißt, die Vortragenden, die sind... Das ist ein bunter Mix zwischen jetzt US-amerikanischen, europäischen und sogar auch asiatischen Teilnehmern, die sich da dafür interessieren. Und die Zuhörerschaft, das bewegt sich dann um die 30, 40 Leute, die sich dann aus der ganzen Welt jetzt einklinken.
Ich habe mir vorher mal überlegt, wie erkläre ich jemandem, was ihr tut, beziehungsweise beruflich tut. Also als studierter Musiker kann man sich ungefähr vorstellen, was überhaupt ein Musikwissenschaftler tut. Wenn euch jetzt jemand fragt, was macht ihr denn beruflich, was würdet ihr demjenigen erklären?
Naja, ich bin ja kein, ich bin zwar Berufsmusiker, ich bin ja eigentlich Schulmusiker und bin durch den Regen in die Traufen hier zur IGEP gekommen. Zur Musikwissenschaft im Prinzip, weil ich eben meine Doktorarbeit in diesem Fach der Blasmusik geschrieben habe, was ja lange Zeit überhaupt gar nicht möglich war, denn Blasmusik, da eine wissenschaftliche Arbeit drüber zu schreiben, das war ja doch so ein bisschen Stiefkind in der Musikwissenschaft. Und durch den Damien erhielt ich halt die Möglichkeit, in diesem Fach, im Fach Blasmusik eben zu promovieren. Das heißt eigentlich, dirigiere ich einen Musikverein und beschäftige mich mit Schulmusik, also mit Kindern. Aber diese Musikwissenschaft, gerade weil es Blasmusik ist und weil es eben mein Hobby betrifft, das ist es ja. Es ist ja kein Beruf für mich, sondern es ist ja eigentlich ein Hobby, die Blasmusik zu betreiben. Das macht es eben spannend, weil es eben tagtäglich schön ist, sich mit seinem Hobby zu beschäftigen. Und gerade auf dieser Ebene, der IGAP, ist es halt auch interessant, andere Leute zu treffen, die ähnlich ticken. Aber bei Damien sieht es natürlich anders aus. Ja, er beschäftigt sich ja beruflich mit diesem Fach.
Ja, also ich denke, dass ich habe einen akademischen Lehrer gehabt, der hat immer gesagt, Musikwissenschaftler sind wie Eunuchen. Sie wissen, wie es geht, aber können es selber nicht. Ich denke, bei einem Blasmusiker oder jemand, der sich mit Blasmusik beschäftigt, der sollte schon doch in der Blasmusik tätig gewesen sein. Mhm. Das war ich. Du hast ja meine Biografie aufgelistet und das war ich bis eigentlich zum Jahr 2013, wo ich dann noch Projektorchester geleitet habe. Ich habe Tuba studiert und ich habe dieses Instrument auch bis 2018 unterrichtet. Also ich habe auch andere Blasinstrumente gespielt. Also ich habe wirklich auch einen Einblick in einen praktischen Einblick in das Fach. Um das jetzt zu unterstreichen, was Björn gesagt hat, ich hatte dann 2013 die Möglichkeit, die Laudatio für Wolfram Suppan zu dessen 80. Geburtstag zu machen. Ich glaube, so, Wolfram Suppan kurz mal vorgestellt, das ist derjenige, der die IGAP begründet hat, eigentlich der Vater der Blasmusikforschung. Und während der Laudatio habe ich dann gesagt, okay, ich habe promoviert im Jahr 1997, da kam Internet und so weiter und das ganze Digitale so langsam in Schuss, ins Laufen. Und habe ich gesagt, ich hatte eigentlich vor, auch in Blasmusik zu promovieren, aber die Distanz, die räumliche, zwischen Luxemburg und Graz, wo er dann war, die war zu groß. Das heißt, wie Björn jetzt auch richtig sagt, ich hätte zu jemandem gehen können nach Deutschland oder nach Paris wäre vielleicht eher möglich gewesen, weil die offener sind als jetzt die deutschen Musikwissenschaftler, die sich immer noch mit Beethoven, Mozart, Haydn, weiß Gott, auch mit Wagner beschäftigen und die das nicht auf dem Schirm haben. Die haben Blasmusikforschung nicht auf dem Schirm, weil, und das ist wichtig zu erkennen, die Blasmusik, wenn man sie erforscht, ja nicht nur das musikwissenschaftliche, den musikwissenschaftlichen Hintergrund hat. Nämlich, was machen jetzt berühmte Blasmusikkomponisten? Die meisten können nicht mal zwei oder drei aufzählen. Nicht wahr? Und Blasmusikkomponisten gibt es nicht zuhauf. Und auf der anderen Seite muss man dann auch sehen, dass Blasmusik erst oder konzertante Blasmusik erst im 20. Jahrhundert aktuell geworden ist, zu einer Zeit, wo eigentlich die großen Komponisten, wie wir sie kennen, mit Mahler und mit Richard Strauss, Wagner war schon lange tot, wo die nicht mehr gelebt haben. Und das hatten dann wahrscheinlich die traditionellen Musikwissenschaftler zu dieser Zeit noch nicht so auf den Schirm, die meisten nicht. Suppan in Graz schon, Brixel. Und es gab in Frankreich auch, da gab es an der Sorbonne durchaus eine Offenheit, jetzt in Bezug auf Forschung, die neben der Musikwissenschaft auch soziologische Gesichtspunkte, Aspekte mit in Betracht zieht. Das heißt, Blasmusizieren oder Musizieren überhaupt hat ja nicht nur einen musikalischen Hintergrund, sondern auch den soziologischen. Als Laienmusiker ist man immer in einer Gruppe freiwillig zusammen und da gibt es soziale Betrachtungen, die in Erwägung zu ziehen sind.
Okay, also ihr habt jetzt schon ganz viele Themenfelder aufgemacht. Mal sehen, ob wir die heute noch so ein bisschen zusammenführen können. Das führt mich erst einmal zu zwei Fragen. Vielleicht erstmal sollten wir ganz kurz klären für alle Hörer, die immer noch nicht so genau wissen, was ist ein Musikwissenschaftler? Was ist Musikwissenschaft? Ich habe irgendwo, glaube ich, mal ein Zitat von dir, Damian, gelesen. Die Musikwissenschaft als solches gibt es gar nicht.
Stimmt. Ja. Die Musikwissenschaft, ich habe es ja jetzt schon ein bisschen angerissen. Die Musikwissenschaft ist eigentlich ein Verschnitt zwischen geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie Literaturwissenschaft, Germanistik, Ethnologie, Philosophie, Psychologie und so weiter. Und die Musikwissenschaft selbst, die teilt sich ja auch auf in verschiedene Teil, Disziplinen, wie zum Beispiel eben die historische Musikwissenschaft, jetzt sich mit Beethoven und Bach und so weiter beschäftigen, Musikphilologie, das heißt Musik editieren. Heute würden wir Beethoven oder Mozart oder so weiter nicht hören können in dem Sinne, wie wir es hören, wenn es nicht diese Gesamtausgaben von gegeben hätte. Und viele Werke werden vergessen. Und dann gibt's noch die Musikethnologie. Interessant zu sehen, dass Leute wie Suppan oder mein Vorgänger auch im Amt des IGA-Präsidenten Bernhard Tabler, dass das Musikethnologen waren. Musikethnologen sind solche, die sich nicht mit Kunstmusik, sondern mit Musik der Völker beschäftigen oder mit außereuropäischer Musik oder mit Musik von autochthonen Völkern, mit Volksmusikforschung und so weiter. Und dann gibt es natürlich die musikalische Akustik. In dem Institut, wo ich jetzt studiert habe in Köln, da gibt es diese drei Teilaspekte der Musikwissenschaft. Und dann kann man mit Fug und Recht auch noch hinzunehmen die Musikpädagogik. Und dann sind wir wieder bei der Blasmusikforschung, welche dann natürlich auch neben diesen rein musikwissenschaftlichen Aspekten und soziologischen Aspekten musikpädagogische Aspekte berücksichtigen muss. Weil die Fragestellungen, wie ziehe ich mein Nachwuchs heran? Wie bilde ich den aus? Was geschieht mit dem Nachwuchs? Wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich geht und man sieht, wie zum Beispiel verschiedene Musiker aus unter anderem den Wiener Philharmonikern verwachsen sind mit der Blasmusik in ihrem Lande, dann sieht man wieder am Beispiel Österreich, wie etwas funktioniert oder funktionieren sollte und wie gut die Österreicher das auch gemanagt haben. Ich habe jetzt die Wiener Philharmoniker herausgegriffen. Es gibt die Grazer Philharmoniker. Es gibt auch jetzt, ich war jetzt 6 Wochen in Österreich und ich habe gesehen, ich war beim Jubiläumskonzert der Grazer Philharmoniker, die 70 Jahre gefeiert haben. Und da war der Grazer, der steirische Landeshauptmann zugegen. Und in der Ansprache hat er dann auch die Dienste, die Grazer Philharmoniker jetzt für die Region, für die Steiermark geleistet haben, gewürdigt. Und er hat gesprochen auch als Vertreter der sich um die Musikvereine kümmert. Da sieht man dann, wie jetzt, Sie haben die Frage nach der Musikwissenschaft gestellt, wie breit das Feld aufgemacht werden kann und wie auch die politische Akzeptanz in verschiedenen Ländern sich präsentiert. In Österreich ist das sehr gut gelöst. In verschiedenen Regionen in Holland ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, hauptsächlich die Provinz Limburg, Blasorchester, Laienblasorchester funktionieren, mit eben diesen Aspekten diesen soziologischen, diesen musikpädagogischen und den musikwissenschaftlichen Aspekten. Und auch die Region Valencia, wo das gut funktioniert und unter anderem auch der Bereich jetzt Südwestdeutschland, Baden, Bodensee, dieser Bereich. Und genau, wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man in der Praxis, was Musikwissenschaft eigentlich in der Theorie für Auswirkungen hat, wenn man die Sachen richtig auch zusammenbringt und analysiert. Mhm.
Diese ganzen Ausführungen führen mich gleich zur nächsten Frage. Warum ist gerade in Deutschland Blasmusikforschung noch so, nicht so anerkannt irgendwie? Also ich habe das selber im Studium gemerkt. Ich habe in Würzburg studiert. Ich glaube 2013, 14, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, hat sich ja dann auch Blasorchesterleitung etabliert in Würzburg zum Studieren. Ich habe meine Zulassungsarbeit noch über Brassband geschrieben, also quasi englische Blasmusik, so ein bisschen soziologisch auch geforscht und eigentlich dann auch Arrangements mit Originalliteratur verglichen. Und habe damals auch schon sehr wenig Literatur gefunden, das muss ich dazu sagen. Also das war dann auch so die Zeit, wo im Internet noch nicht so viel zu holen war. Aber warum ist der Stellenwert noch nicht so da, obwohl ja in Deutschland, vor allen Dingen natürlich auch in Süddeutschland, die Blasmusik sehr großen Teil der Gesellschaft einnimmt?
Also ich glaube, es liegt auch daran, dass es in vielen Teilen Blasmusik nicht professionell betrieben wird. Also was heißt professionell? Ich meine, dass es manchmal nicht so nicht so den Stellenwert hat, wie es normalerweise haben sollte, die Blasmusik. Dass die Dirigenten schlecht ausgebildet sind, dass dann auch die Orchester schlecht spielen und dass das Bild von Blasmusik ist, das viele Leute in der Bevölkerung kennen. Viele Leute kennen keine guten Blasorchester. Da gibt es vielleicht ein oder zwei oder drei bei uns im Saarland. Und wenn man darüber hinausgeht, muss man auch welche suchen. Und eben dieses Bild haben viele Leute vor Augen. Das sind Kapellen mit 20 Mann, die schlecht Volksmusik spielen. Und wie gesagt, und dass da ein Profi vorne dran stehen kann und dass das einen professionellen Anspruch haben kann, das wissen eben viele nicht, weil diese professionellen Orchester vielen unbekannt ist. Und das schreckt viele ab. Und ich glaube, das ist auch das Bild, das viele Musikwissenschaftler oder Professoren an der Universität hat. Jetzt beschäftigt er sich mit Blasmusik. Das sind doch diejenigen, die das letzte Fest hier bei uns oder die letzte Kirmes bei uns begleitet haben. Ich glaube, das ist die große Angst. Das Unbekannte. Und das ist ja auch eine Aufgabe hier von unserer IGAP, zu zeigen, der Öffentlichkeit zu zeigen, an so ein Thema kann man wissenschaftlich herangehen. Und sowas kann man ja mit Herz und auch mit Verstand bearbeiten. Und das ist ja auch, wie gesagt, unsere Aufgabe, damit Leute zu begeistern, die sich mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht auch als Multiplikatoren an andere weitergeben.
Aber zeigt nicht auch die Musikgeschichte generell, dass wir uns eigentlich, und das finde ich dann schade von Musikwissenschaftlern, dass sie sich so wenig offen zeigen, dass man eigentlich erstmal sich Dinge anhören und näher mit beschäftigen sollte, bevor man irgendwie was pauschal abtut. Also ganz, ganz banales Beispiel, wenn Mendelssohn jetzt sich nicht mit Bach auseinandergesetzt hätte, wäre wahrscheinlich Bach vielleicht auch nicht mehr da, wo er jetzt ist, wenn er dem nicht so ein bisschen verholfen hätte, dass der für uns heute der große Meister ist, der ist. Also ich verstehe dann nicht, dass man dann aus dem Erkenntnisbereich, okay, es gab früher schon Sachen, die unterschätzt wurden, warum er da heute auch so noch dran geht?
Also ich denke, wir arbeiten ja dran. Ja. Also insgesamt merkt man, dass die Blasmusik, der Stellenwert der Blasmusik besser ist. Aber man muss ja auch sehen, dass man als Blasmusiker auch unheimlich vielfältig aufgestellt sein muss. Also es reicht ja nicht nur, auf seinem Instrument gut zu sein oder gut zu dirigieren, sondern was man da an Stilrichtungen können muss als Dirigent oder verstehen muss, von Jazz über Popmusik, über die Repertoirekenntnis, über die Probentechnik. Also man muss ja unwahrscheinlich vielfältig aufgestellt sein. Und ich glaube, das macht es auch schwierig für rein klassische Wissenschaftler, dort überhaupt einen Zugang zu finden. Aber ich glaube schon, wie gesagt, dass die Blasmusik zunehmend einen Stellenwert bekommt, der sie eigentlich verdient hat. Und nicht nur im Süden von Deutschland, sondern auch darüber hinaus.
Ich würde etwas Kleines hinzufügen. In Deutschland muss man ja auch immer hinzufügen, dass die Blasmusik, missbraucht wurde während der Nazi-Zeit. Und Adorno hat in Bezug auf das Singen, und das kann man durchaus auf die Blasmusik übertragen, gesagt, nirgends steht geschrieben, dass Singen Not tut. Genauso könnte man das übertragen auf die Blasmusik. Nirgends steht geschrieben, dass Blasmusik Not tut. Und ich denke, es ist auch eine gewisse Vorsicht von deutscher Seite jetzt an die Blasmusik heranzugehen, eine Disziplin jetzt wissenschaftlich zu erforschen, die eigentlich während 5 Jahren verpönt war, und die Nachwirkungen könnte sein, dass das heute nach 80 Jahren auch noch eine Rolle spielt. Weiß ich nicht, weil, wie gesagt, in an der Sorbonne in Paris sind schon sehr interessante Arbeiten über Blasmusik geschrieben worden, und da geht man natürlich ganz anders mit mit der Thematik um als jetzt in Deutschland, wo man trotzdem eine gewisse Reserviertheit, eine gewisse Angst hat, sich diesem Thema zu nähern.
Habe ich so noch nie gesehen, weil ich für mich ist das einfach, ja. Ja, okay, ja, könnte es sein, tatsächlich. Kommen wir doch mal direkt zur IGIP. Was ist die IGIP? Ich habe ja gesagt, das ist die Internationale Gesellschaft für Erforschung und Förderung der Blasmusik. Ja, könnt ihr noch mal ganz kurz umreißen für die euch nicht kennen? Und das führt mich gleich noch zu einem nächsten Punkt, das füge ich gleich noch dazu. Ich habe mich so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis umgehört, also so Kreisdirigenten, also alles eigentlich auch studierte Musiker, und einige davon haben gesagt, habe ich noch nie gehört. Wie kommt das? Das ist dann die zweite Frage.
Dann würde ich sagen, macht Damien erst die erste Frage, wie die IGIP entstanden ist, und dann kann ich was zur zweiten sagen. Deshalb sind wir auch hier.
Ja, ja, okay. Du gibst ja in deiner Frage auch schon die Antwort, und du gibst uns ja auch die Möglichkeit, jetzt von uns reden zu machen. Es gibt so viele wissenschaftliche Gesellschaften, und eine wissenschaftliche Gesellschaft zur Erforschung der Blasmusik spielt natürlich da eine kleine Rolle. Aber es ist natürlich wichtig, auch wenn so Leute wie du mit deinem Blog oder wie auch andere in diesen Kreisen, wo jetzt Blasmusik auch praktisch gemacht wird, die IGAP bekannt machen. Weil ich denke, dass die IGAP auch durchaus jetzt etwas dazu beitragen kann, denjenigen, die sich damit beschäftigen, an vorderster Stelle natürlich den Blasmusikdirigenten, Informationen zu geben, die sie so nicht erhalten würden, und zum Beispiel verschiedene Sachen auch kritisch zu hinterfragen.
Wenn ich kurz da noch ergänzen darf, die IGAP ist ja auch nicht dazu da, um nur der Sache halber irgendwelche Sachen zu erforschen, sondern es kommt ja auch immer irgendwas dabei raus. Also wenn ich zum Beispiel als Beispiel nehmen darf, ich mache seit 2013 bei der IGAP mit, habe dadurch natürlich auch gelernt, auf Konferenzen aufzutreten, habe durch den Kontakt mit anderen Wissenschaftlern auch festgestellt, dass sich die Blasmusik bei uns gar nicht so ganz von Blasmusiken in anderen Ländern der Welt unterscheidet. Und dieser Blick über den Tellerrand, den viele Leute überhaupt gar nicht haben, die schauen ja nur in ihrer Region, vielleicht noch in ihrem Bundesland. Und wenn es ganz weit kommt, dann gucken sie vielleicht auch kurz über die Grenze hinweg. Aber was man bei der IGAP lernen kann, ist eben zu sehen, was gibt es für Themen, wie gehen andere Leute mit Blasmusik um, und das macht eigentlich die Blasmusik in der eigenen Region immer noch so ein bisschen besser, weil man lernen kann. Man lernt neues Repertoire kennen, man lernt neue Komponisten kennen, man lernt, wie spielen andere Leute auf Instrumenten, ja, und kann ich das vielleicht bei mir auch einbauen. Also das macht das Ganze interessant. Also die IGAP ist nicht ein wissenschaftlicher Verein nur der Wissenschaft wegen, sondern auch wegen dem Austausch und wegen dem eigenen Lernen. Und was kann ich in meinem Blasmusikverein oder in meiner Region anders oder ähnlich machen?
Für wen ist das dann gedacht? Ist das ein elitärer Kreis und muss ich irgendwie Musikwissenschaft studiert haben? Oder an wen ist das hauptsächlich gerichtet?
Also Musikwissenschaft studiert, Damir, ist, glaube ich, da sprechen wir eine Sprache, ist gar nicht das Ziel davon, sondern wichtig ist es eben, wissenschaftlich sauber arbeiten zu können, wenn man auf diesen Konferenzen auftritt. Denn man stellt sich natürlich ja auch vor mit seinem Thema. Und soll das natürlich auch angemessen präsentieren können, weil meistens werden die Sachen auch gedruckt und natürlich auch international gelesen. Aber man muss jetzt kein Musikwissenschaftler sein. Vielleicht ist die Nähe zur Blasmusik manchmal sogar größer, wenn man eben nicht kein studierter Musikwissenschaftler ist, sondern eher aus der Praxis kommt. Und unsere Themenfelder sind ja auch so breit aufgestellt, dass da im Prinzip sich auch jeder beteiligen kann. Manche sprechen über die Musik in ihrer Region, andere machen das ganz große Fass auf und sprechen über die Militärmusik im ganzen Land. Also wie gesagt, die Themen sind ja vielfältig, und das macht es eben auch aus, dass die vielleicht auch allen Berufen kommen. Damien sagt immer so schön, da kann der Schlosser neben dem Universitätsprofessor sitzen und beide haben was zu sagen, vielleicht zum ganz anderen Thema, aber beide Geschichten sind so interessant, dass das Publikum folgen kann.
Wobei der Schlosser natürlich anders spricht als der Universitätsprofessor.
Was nicht schlechter sein muss.
Das nicht schlechter sein muss, aber was vielleicht das öfter dann auch verständlicher ist. Also das vom Schlosser, das vom Universitätsprofessor vielleicht weniger.
Ja, das meine ich nicht.
Kleiner Scherz. Auf der anderen Seite, und das hat ja Björn unterstrichen, wir machen diese Call for Papers und wir werden diese Call for Papers jetzt auch in den Bereichen machen, wo Blasmusik tatsächlich auch praktisch gemacht wird. Und da in diesen Call for Papers, also ein Call for Paper ist eine Einladung jetzt, sich bei der Konferenz anzumelden und da ein Thema vorzutragen. Da schreiben wir immer hinein, dass dieser Call sich adressiert an jeden, der mit Blasmusik zu tun hat und der sich mit dem Thema interessiert. Natürlich unter der Bedingung, dass auch was dabei rauskommt und dass man ehrlich arbeitet und nicht plagiert. Und das wird natürlich diejenigen, die sich dann anmelden, die werden dann, die schreiben dann ein Abstract, ein Resümee und das wird dann überprüft und dann schaut man schon ein bisschen auf die Seriosität und dann, ob man das jetzt annehmen kann oder nicht. Wenn jetzt ein Abstract kommt, das schon voller Fehler ist und dann, wo man sieht, das Thema wurde schon behandelt von jemand anders, dann sieht man sofort, okay, das kann man nicht machen.
Kommt sowas oft vor?
Nein.
Nee.
Nein. Das ist die Aussage. Also Musikwissenschaftler oder Blasmusikforscher sind ja keine Politiker, die jetzt müssen in der Öffentlichkeit stehen mit Büchern, wo plagiert worden ist. Nein, das kommt nicht so oft vor. Gott sei Dank. Aber Plagiatsjägern gibt es ja auch Plagiatsoftware und jeder Artikel, den wir publizieren, wird durch eine Plagiatsoftware geprüft und sodass man nachher auch als Herausgeber einer solchen Veröffentlichung sicher sein kann, dass da nicht abgeschrieben
wird. Aber ich wollte vielleicht da mir noch diese IGAP auch in dem Zusammenhang auch als Möglichkeit zeigen für junge Wissenschaftler oder für junge Menschen, die gerade von der Uni kommen, vielleicht noch gar nicht so weit sind, sondern ein Staatsexamen schreiben über ein Thema, das ganz spannend ist, zum Beispiel hier über Blasmusik, über ihre Region zum Beispiel, dass die IGAP ein Einstieg sein kann, wenn sie beispielsweise dieses Thema einreichen über dieses Call for Paper, auch mal an einer Konferenz überhaupt teilnehmen zu können, weil es ist ja gar nicht so einfach, mal in so einen wissenschaftlichen Kreis reinzukommen. Und die IGAP bietet, wie gesagt, auch jungen Wissenschaftler die Möglichkeit, da überhaupt mitmachen zu können. Und das ist ja das Tolle.
Darf ich als Außenstehender auch an so einer Konferenz teilnehmen, als Hörer?
Ja, wir haben 2018 beispielsweise in Wattgassen hatten wir die internationale Konferenz gehabt und haben natürlich die Konferenz geöffnet für alle. Es waren nicht so bekannt, es waren jetzt keine 100 Leute, die hinten drin gesessen haben, aber es waren immer 20, 25, die natürlich in den Raum gekommen sind und haben sich das Thema angehört, was gerade für sie interessant ist. Wenn so einen ganzen Tag Konferenzen laufen, ist natürlich nicht alles für jeden interessant, aber natürlich kommt man da vorbei, auch bei diesen Online-Konferenzen jederzeit dazu schaltbar und zuhören. Ja, klar. Kein elitärer Kreis, um
Gottes Willen. Also du bist herzlich eingeladen. Nächstes Jahr werden wir in Bozen sein, um da hinzukommen, um Interviews zu führen und zu berichten. Und natürlich, also das ist ja auch für die IGAP Publizität und dieser Elitarismus, den hat eigentlich die Blasmusikforschung in dem Sinne nicht, wie jetzt zum Beispiel andere musikwissenschaftliche Konferenzen, denen nachgesagt wird, trotzdem elitär zu sein. Auf der anderen Seite möchte ich sagen, dass die IGAP trotzdem nicht die einzige Gesellschaft ist, die in Deutschland sich mit Blasmusikforschung beschäftigt. Da gibt es noch in Bonn von der Bundeswehr den wissenschaftlichen Dienst, wo der Kollege Manfred Teitler sich der Leiter ist, der auch jedes Jahr übrigens ist jetzt leider während zwei Jahren ausgefallen, Konferenzen zum Thema Militärmusik, was ja in den meisten Fällen auch Blasmusik ist, wo da diese zweitägigen kleineren Tagungen natürlich stattfinden, in nationalem Rahmen natürlich.
Ich habe in der Vorbereitung auch das Interview mit Christine Engels gelesen und da bin ich über was gestolpert. Und ich weiß nicht, wer es von euch beiden gesagt hat, aber da stand sowas wie, die Sensibilisierung tut Not. Wir sind an einer Richtung angelangt, bei der ich mich frage, wo soll das hingehen? Die Frage zu beantworten, was ist eigentlich sinfonische Blasmusik? Was ist denn sinfonische Blasmusik?
Das ist genau die richtige Frage für den Damian.
Ich könnte jetzt provozieren und beleidigen. Ich will das aber
nicht. Tut dir keinen Zwang an. Also, kannst du auch ein bisschen provozieren.
Das ist genau das. Das ist ja tatsächlich ein Steckenpferd von mir. Ich kann es nicht sagen. Kannst du es sagen? Was ist für dich symphonische Blasmusik? Sag du es.
Schwierig.
Die Alexandra Link hat einmal in ihrem Blog hat sie diese Frage gestellt und wenn ich jetzt ein bisschen böswillig sein möchte, dann sage ich, das ist was typisch deutsch-angelsächsisches. Vielleicht um sich das Gefühl zu geben oder den Anstrich zu geben, etwas bessere Musik machen zu wollen, als jetzt der Musikverein in einem kleinen Dorf oder da nennt man sich halt Bläserphilharmonie oder man nennt sich symphonisches Blasorchester. Aber alleine das ist das nicht. Alleine das ist das nicht.
Ja, ich gebe dir recht, das hat oft so diesen. Und da sind wir bei dem Elitären, nämlich den Anschein, dass, okay, wenn ich mich so nenne als Musikverein, bin ich schon so ein bisschen irgendwie was Besseres als der Nachbarverein, der einfach nur Musikverein XY heißt. Mhm.
Und da hat der Kollege Manfred, der von mir sehr geschätzt, sagen, Kollege Manfred Heitner, nicht nur, weil ich ihn persönlich schätze, sondern auch inhaltlich sehr schätze, hat einmal einen Artikel veröffentlicht und hat gesagt, zum Schluss eines Konzerts eines sinfonischen Blasorchesters hätte ein Zuschauer gesagt, und jetzt zum Schluss noch einen schönen Marsch. Mhm. Das sagt alles, nicht wahr? Das sagt alles und nichts. Das heißt, und jetzt kommen wir dann auf die positive Seite der sinfonischen Blasmusik oder wie man das bezeichnen möchte. Wir haben einen amerikanischen Kollegen, Andrew Pease. Der hat verschiedene Internetseiten, wo man sich dokumentieren kann, über Blasmusikliteratur. Und er hat seine Dissertation darüber geschrieben und er zeigt auf, dass man auf der ganzen Welt, aber wirklich auf der ganzen Welt, von Japan über Europa bis Südamerika jetzt Literatur finden kann, die von jedem in Anführungszeichen sinfonischen Blasorchester gespielt werden kann. Das heißt, das, was wir früher hatten, eine deutsche Besetzung, wir in Luxemburg eine Benelux-Besetzung, die Franzosen eine französische Besetzung, die Italiener ihre Besetzung, gibt es nicht mehr. Gut, jetzt sind wir aber dann auch eben bei dem Nachteil, was sinfonische Blasorchester bedeutet, nämlich der Verlust an Klangfarben, der Verlust an Literatur. Es gibt in Deutschland überall gibt's Archive, da verstauben wirklich wahrscheinlich gute Blasmusikwerke, die nicht mehr gespielt werden können, weil die Instrumente dazu nicht mehr da sind. Jeder spielt, du hast vorhin Euphonium angesprochen. Für mich ist das ein leeres, nicht bedeutendes Wort. Das heißt, Euphonium, ein Instrument, was gut klingt, kann auch eine Trompete sein oder eine Orgel oder was auch immer, kann ein Euphonium sein, ist Quatsch. Das Wort, das wurde übrigens in Wien der Begriff erfunden und nicht in England. Also nur mal das gesagt. Das sind dann Sachen, wo Blasmusik standardisiert wird. Kann durchaus ein Vorteil sein, aber wenn man von sinfonischer Blasmusik spricht, muss man sich auch der Nachteile durchaus bewusst sein. Und ein anderer Aspekt noch, weder in Frankreich noch in Italien noch in anderen Ländern, wo ich jetzt nicht weiß, aber diese beiden bestimmt, gibt es diesen Begriff. Hört ihr einmal die Banda dei Carabinieri an oder die Garde Républicaine, die tragen diesen Namen nicht. Die haben auch ihre eigene Besetzung. Und die sind vielleicht besser als so manche sinfonische Blasorchester, das sich diesen den Anspruch erhebt, gute Blasmusik zu machen, obschon es das wahrscheinlich macht. Aber wichtig ist dabei zu erkennen, dass es eben Orchester gibt, die Wert auf ihre Traditionen legen. Meistens sind das militärisch gebundene Orchester, wie die Garde Républicaine, das ist die Gendarmerie, genauso wie die Banda dei Carabinieri in Rom, die legen Wert auf ihre eigenen Traditionen. In Portugal zum Beispiel heißen die Blaskapellen traditionell, das ist jetzt kein hochtrabender Begriff, traditionell Philharmonien. Den Begriff haben wir auch für die ersten Blaskapellen in Luxemburg gehabt. Die haben sich, und manche tragen den Namen noch heute, Philharmonie. Aber da ist es ein historisch gewachsener Begriff. In Deutschland hat es den Begriff sinfonische Blasmusik in den 50er, 60er, 70er Jahren nicht gegeben. Das kam erst jetzt ab den 2000er Jahren. Mit diesem Anspruch eben besser zu sein als der lokale Dorf. Musikverein.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, weil ich davon tatsächlich wenig Ahnung habe. Wo liegen denn zum Beispiel Besetzungsunterschiede, wenn ich mir die traditionell oder also historisch gesehen betrachte, zwischen Deutschland und, keine Ahnung, Italien, Spanien?
Oh, da gibt es natürlich viele Beispiele. Ich habe vorhin vom Euphonium gesprochen.
Ja.
Das ist ein Instrument, welches jetzt verschiedene Instrumentengruppen einfach ersetzt. Zum Beispiel in deutschen Besetzungen das Tenorhorn und das Bariton.
Aber jetzt bleib mal kurz da. Warum? Also ich habe mich das auch immer gefragt und ich habe Anfang der 2000 habe ich in den Musikvereinen, wo ich gespielt habe, ich war da noch sehr jung, aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen festgestellt, wenn es dann um sinfonische Musik geht, war so dieses Tenor und Bariton irgendwie so ein Instrument, das will man da nicht haben. Wir wollen Euphonium. Aber ich habe nie verstanden, warum.
Ja, eben wegen dieser Standardisierung. Natürlich ist das Euphonium genauso wie das Tenor oder das Bariton in B gestimmt. Wie es geschrieben ist, das ist eine andere Sache. Es ist in B gestimmt. Also könnte man durchaus jetzt eine Euphoniumstimme auf einem Tenorhorn spielen.
Mhm. Ja.
Würde einen anderen Klang ergeben. Würde einen Klang vielleicht ergeben, der jetzt nicht in dieses sogenannte sinfonische Blasorchester passt. Aber wieso? Ja, wegen des Klangs natürlich. Auf der anderen Seite, jetzt ist der Björn weg, auf der anderen Seite, du kennst die Orchestrierung der Bilder einer Ausstellung von Ravel.
Ja.
Und da gibt's diesen Büdlo.
Genau.
Das ist geschrieben Ravel hat es geschrieben für Tuba oder Saxhorn, Bass und so weiter. Wenn man das auf einem Euphonium spielt, wie die Engländer das tun, dann verfälscht man den Klang, der eigentlich von Ravel so gewollt wurde. Mhm. wenn man es, du kannst dir das auf YouTube anhören, wie bei Karajan und den Berliner Philharmonikern auf einem geraden Bariton spielt, dann klingt das wunderbar. Das ist ein breit mensiertes Instrument, wie jetzt das Euphonium. Es klingt auch schön, aber es klingt nicht so, wie Ravel das ursprünglich geplant hat. Und jetzt kommen wir zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Jemand, der jetzt ein sinfonisches Blasmusikwerk schreibt, der hat seine Klangvorstellung. Und dann kommt, und da passt das Euphonium dann besser hinein. Auf der anderen Seite kommt dann auch der visuelle Eindruck, der dann dieses ovale Bariton oder dieses ovale Tenorhorn nicht mehr gut anzusehen scheinen mag in einem Orchester, das sich sinfonisches Blasorchester nennt. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass zum Beispiel die Orchester der Bundeswehr stets Bariton und Tenorhorn besetzt haben. Kein Umfeuerung. Und ich habe damit, die machen das bewusst. Die machen das bewusst, obschon die Spieler wahrscheinlich in ihrem Verein dann ein Euphonium haben. Aber im Bundeswehrorchester haben die eben Tenoren und Bariton zu spielen, weil eben die Orchestrierung das so vorsieht. Und wenn sie jetzt diese Partitur dann vor sich haben, die Dirigenten, dann steht da Tenorhorn, und dieses Tenorhorn hat eine andere Stimme zu spielen, die eben eine Klangfarbe voraussetzt, eine andere Klangfarbe voraussetzt, wie jetzt das Bariton. Wenn Sie zwei Euphonien nehmen, dann haben Sie zwei verschiedene Stimmen, die vom gleichen Instrument geschrieben werden, und den Verlust eben als Konsequenz, den Verlust der Klangfarbe.
Also wenn wir jetzt über Klangfarben und so sprechen, habe ich so den Eindruck, also gerade bei Blas, bei symphonischer Blasmusik, aber vielleicht ist es die Konsequenz daraus, dass es standardisiert ist, das kann natürlich jetzt sein, dass eigentlich nur noch im Ober- bzw. im Höchststufenbereich wir von tatsächlich, also wo habe ich das Gefühl, vielleicht mag der ein oder andere Komponist mich jetzt da draußen gleich schelten, tatsächlich irgendwie eine Idee von der Klangfarbe da herrscht. Wenn ich mir jetzt Mittel- oder Unterstufenstücke anschaue, habe ich nicht immer das Gefühl, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, ich hätte gern das, sondern ich habe eher so das Gefühl, das wird dann dahin so hingeschrieben, dass das halt möglichst viele spielen können. Was natürlich auch ein berechtigter Einwand ist. Das kann ich natürlich auch verstehen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, Ravel hat so eine andere Klangfarbe im Kopf, und ich überlege jetzt, wie das im Blasorchester oft ist, da brauche ich im Mittelstufenbereich gar nicht anfangen.
Was natürlich oft auch daran liegt, dass die Mittelstufen- oder Unterstufenkapellen natürlich auch nur nicht immer voll besetzt sind.
Ja, ich glaub, klar.
Genau. Logisch. Und deshalb schreiben wahrscheinlich auch die Komponisten, müssen standardisiert schreiben oder so zumindest schreiben, dass es immer klingt. Das würde ja auch keiner dieses Stück jemals kaufen. Klar, die Höchststufenorchester, davon geht man aus. Natürlich, wenn da eine Stimme fehlt, dann wird der eingekauft oder irgendwo ausgeliehen. Da kann man natürlich voraussetzen, was man will, aber ich glaube, sowas kann man mit den niedrigeren Stufen überhaupt gar nicht voraussetzen.
Das stimmt, aber das zeigt ja nur noch größer diesen Zwiespalt zwischen einerseits die Tradition wahren und auf der anderen Seite natürlich standardisiert schreiben, weil wir es ja nicht irgendwie, also nicht so hinkriegen. Wir haben ja nicht so viele Oberhöchststufenorchester, dass wir sagen, okay, das macht die Mehrheit aus, dass wir die Tradition noch bewahren können, sondern eher die andere Richtung, die ja dann quasi in die Standardisierung geht und damit natürlich dann auch so ein bisschen die Tradition begräbt, weil es ja nicht mehr gefordert wird. Oder sehe ich das falsch?
Nee, aber dann müssten die Komponisten natürlich dann je nach Land schreiben, ja. Dann müsste man zum Bert Abermond gehen und schreibt mal dein Stück bitte in deutscher Besetzung und in holländischer Besetzung. Das macht es natürlich schwierig. Und ich glaube, da liegt der Hund begraben. Das ist eben aus praktischer Sicht diese Vereinheitlichung gibt.
Oder aus Kommerzsicht. Das kann man jetzt sehr böswillig sagen.
Das ist ein sehr interessanter, genau. Kannst du das wiederholen, den letzten Satz? Ich bin nicht sicher, ob ich ihn akustisch richtig verstanden habe, aber das ist das Pudelskern.
Der Kommerz?
Ganz genau, der Kommerz. Da hat Joe Manfredo, ist einer unserer Mitglieder auch, der hatte in den 90er Jahren eine Dissertation geschrieben, wo er anhand von den amerikanischen Universitäts- und College-Orchestern da recherchiert hat, wie es denn jetzt zu einer einheitlichen Besetzung kam, nämlich die Herausgeber, die Musikpublikationen haben gesagt, wenn ihr gerne hättet, dass wir eure Musik verkaufen oder wenn ihr eure Musik verkaufen wollt, dann müsst ihr für eine einheitliche Besetzung schreiben. Und man weiß ja mittlerweile, dass das, was von den USA ausgeht, dass das sich so langsam über die ganze, nicht über die ganze, aber über Teile der Welt ausbreitet. Und das hat dann 10 Jahre später dann auch Europa, Deutschland erreicht. Und ich möchte einmal rückblickend auf das zurückkommen, was Björn jetzt gesagt hat. Nämlich, da war der Musikherausgeber Molenaar, der hat in den, der war lange, bis an den 60er Jahren ein großes blasmusikalisches Editionshaus. Jan Molenaar ist vor kurzem gestorben. Wenn man damals nach Frankfurt auf die Messe gegangen ist, hatte er den größten Stand. Und der hat eben für verschiedene Besetzungen hat der geschrieben. Das heißt, man konnte ein Stück kaufen, in Fanfarbesetzung, in Harmoniebesetzung, mit deutschen Stimmen dazu, mit Schweizer Stimmen dazu. Das hat er immer gemacht. Heute wird das nicht mehr gemacht, ist wahrscheinlich zu teuer oder den Leuten, den Arrangeurs oder den Komponisten fehlt die Vorstellung, ein Werk für eine leicht geänderte Besetzung klingen zu lassen. Das mag auch sein. Also standardisiert man alles.
Du hast absolut recht. Ich kann mich gut erinnern, da war das letzte Drittel von diesen Packs, waren lauter Stimmen, die man nie benutzen konnte. Ja, von Flügelhörn über Sopransaxophon
bis zum
Basssaxophon. Ja, genau. Das waren alles tolle Stimmen, die leider immer im Notenschrank liegen geblieben sind.
Was glaubt ihr, wo geht der Weg hin? Also wir kennen das ja auch aus der klassischen Musik, dass es ja dann quasi historische Aufführungspraxis hat ja dann da auch irgendwann zugenommen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt tatsächlich in den traditionellen Blasmusikbereich gucke, da versucht man ja tatsächlich noch mit Tenor und Bariton zu spielen. Da ist es ja umgekehrt, wenn ich da mit dem Euphonium um die Ecke komme, heißt ja, das ist ja nicht richtig. Also da wird ja schon irgendwie noch so ein bisschen geguckt. Habt ihr das Gefühl, dass es im symphonischen Bereich vielleicht da auch so eine historische Aufführungspraxis, wenn man das so nennen kann, irgendwann sich mehr etabliert?
Also wünschenswert wäre das schon, also im Sinfonischen, du meinst im Blasmusikalischen.
Ja, klar, genau. Ja,
ja, ja. Ja, aber gut, ich weiß nicht, bei uns in Luxemburg, wenn man in so manchen Keller von einem Blasmusikverein geht, dann sieht man diese alten Instrumente noch rumliegen. Oder man geht nach Oberwölz ins Blasmusikmuseum, da sind die schön aufbereitet, die stehen da rum und die werden nicht mehr gespielt. Voraussetzung wäre natürlich, dass diese Instrumente wieder restauriert werden und dass die Gangarten gemacht werden würden und gespielt werden würden. Dazu gibt's ein schönes Detail, nämlich 2017 muss das gewesen sein, da war die WASPI-Konferenz. WASPI ist ja ein Begriff, denke ich. WASPI ist bekannter wie IGAP, weil die sich mit musikalischer Praxis dann auch abgeben. In die WASPI-Konferenz war in Utrecht und da war eines der Orchester aus Thorn, die hat Dionysiak von Florent Schmidt, eines der ersten Konzertwerke für Blasorchester gespielt und da sind die hingegangen und haben tatsächlich jetzt ihre Euphonien ausgewechselt durch in Frankreich sagt man Bariton und Tuba, also das, was man das gibt's ja auch noch eine große Problematik in der Nomenklatur der Instrumente. Also ich sag's auf Deutsch, die Euphonien haben die ersetzt durch Tenorhörner und Baritons, aber französische Bauart. Die Tubas haben die ersetzt durch S-Tuben und durch B-Tuben, alter Bauart, Maillon und Courtois und so weiter, und haben das Stück gespielt. Das war herrlich. Das war wirklich, ja, das war eigentlich historische Aufführungspraxis, zumindest in dem Bereich. Haben wahrscheinlich auch, ist mir nicht mehr geläufig, aber haben wahrscheinlich auch noch die Flügelhörner, die dann vorgesehen waren, eingesetzt und Sopransaxophone, so wie Florent Schmidt das vorgesehen hat. Und es gibt ja Felix Hauswirth, der hat von diesen Dionysiak eine, sagen wir in Anführungszeichen, spielbare Version gemacht, also eine für sogenannte sinfonisches Blasorchester. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich müsste es einfach mal machen oder den Aufruf mal machen, den Höreindruck sich dann zu Gehör zu führen. Wo liegt der Unterschied? Was klingt jetzt, was klingt anders? Klingt das Alte besser wie das Neue? Das wäre eigentlich die Frage, die man sich stellen müsste, weil man hier eben ein Beispiel schon hat, was würde historische Aufführungspraxis jetzt für die Blasmusik bedeuten? Oder muss man eben hingehen und man muss alte Blasmusikwerke auf die standardisierte Besetzung von heute umschreiben? Interessante Frage. Die Antwort liegt vielleicht in 10 Jahren vor, das muss man sehen.
Okay. Die Frage ist ja auch immer, hätten die Komponisten von damals genauso geschrieben, wenn teilweise die Sachen von heute vorliegen würden? Also das ist ja immer so ein bisschen, auch in der klassischen Musik, so hätte Bach so geschrieben, wenn er das Instrumentarium von heute hätte irgendwie. Weil du gesagt hast, klingt es besser oder klingt es schlechter? Das ist ja auch irgendwie so eine Sache, die man da vielleicht mit berücksichtigen sollte.
Ich denke, das besser und schlechter kann man ja gar nicht verwirklichen, weil die Leute jetzt mittlerweile auch einen ganz anderen Höreindruck hatten und das Ältere wahrscheinlich immer als schlechter empfinden, wenn wir das Große natürlich, das Neuere natürlich immer viel, viel kräftiger, viel fetter klingt, als das früher der Fall war.
Also besser und schlechter ist nicht die Kategorie. Es ist einfach der Höreindruck. Wie ist der Höreindruck jetzt, wenn man auf einmal Instrumente hört, die heute nicht mehr gespielt werden? Der Höreindruck ist sicher ein reicherer, ein vielleicht ein dünnerer im Klang, aber ein reicherer. So wie das ja vorkommt, wenn man jetzt eine Sinfonie von Beethoven mit Instrumenten von damals spielt. Die Frage ist hypothetisch. Die Frage, wo führt das hin, ist durchaus hypothetisch. Und man muss sehen, wohin die Entwicklung geht. Das können wir heute nicht wissen. Aber eins wird sicher sein, dass der Markt von Blasmusik-Publikationen, dass der noch weiter nicht explodieren, aber weiter wachsen wird und sich das einmal saturieren wird.
Weil du sagst, der Markt wird wachsen, auch an Kompositionen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir so rein klangsprachlich bewegen wir uns im Moment sehr in einem, wie soll ich das jetzt nett formulieren?
Du brauchst es nicht nett zu formulieren.
Aber du weißt, was ich meine. Es klingt irgendwie alles nach Filmmusik und doch nicht. Also es ist ja.
Ja, ja. Alois Schöpf, das ist derjenige, der in Innsbruck diese Promenadenkonzerte organisiert hat, hat einmal geschrieben in einem Buch, dessen Titel ich jetzt nicht weiß, das klingt alles wie als hätten Bruckner, Mahler und Strauss umsonst gelegt. Jetzt habe ich es ausgedrückt. Aber okay. Er hat geschrieben, nicht von mir.
Okay, ja. Aber woran liegt das dann? Also liegt es daran, dass ich nenne es jetzt mal einfach Filmmusik, leichter zugänglich ist oder warum?
Natürlich. Man hat ja man hat ja die 12-Ton-Musik und nachher zeitgenössische Musik und alles, all die Tendenzen und Genres, die danach kamen, ist eigentlich schwierig nachzumachen in der Blasmusik, weil man ja dann auch da Profis braucht und Streichinstrumente und es gibt viele Faktoren, die eigentlich sagen, jetzt bei der romantischen Musik und Filmmusik ist ja romantische Musik. Man muss da Schluss machen und man darf den und ich komme darauf zurück, was Heidler in seinem Abschluss da dieses Artikels schreibt und jetzt endlich noch einen schönen Marsch bitte. Man darf die Zuschauer ja nicht überfordern. Es geht ja niemand in ein Konzert hinein, wo er Musik spielt, der er nichts abgewinnen kann. Und wenn man jetzt eben diese Filmmusik als Repertoire oder als auch Referenz nimmt, dann muss man ja auch sagen, ich habe einen Studenten gehabt, der ist nach Düsseldorf gegangen, der, wenn ich mich richtig erinnere, ich probiere das jetzt zu rekonstruieren, was er gesagt hat. Und da war dann John Williams, der da einen Gastvortrag gehalten hat. Und der hat gesagt, ich muss zugeben, dass ich hier und da bei Wagner plagiert habe. Das heißt nicht plagiert, sondern er hat sich da Themen rausgesucht und hat den Krebs davon gemacht. Er hat die Themen so umgedeutet, dass man die nicht mehr als die von Wagner erkannt hat, aber er hat sich daran inspiriert. Das sagt ja alles aus. Und ich denke, dass der wirklich, dann kommen wir auf das zurück, wie wird das weitergehen, historische Praxis oder noch mehr dieser Stücke, die einmal wird der Markt saturiert sein oder ist er es schon? Ich weiß es nicht. Man muss halt sehen und man kann das auch auf YouTube schön abklopfen, welche Werke werden am meisten, Blasmusikwerke werden am meisten geschaut. Und das sind in der Tat Arrangements von Filmmusik. Oder Märchen.
Ich muss aber auch kurz einhaken. Es liegt, wir generalisieren das ein wenig, es liegt auch viel am Dirigenten, welche Stücke er spielt. Ich glaube, der Markt ist nämlich auch voll von guten Stücken, aber viele Dirigenten kennen sich mit der Literatur gar nicht aus. Das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel hier bei der IGAP kennengelernt habe. Du lernst Komponisten kennen, die eigentlich völlig unbekannt sind. Und wenn man mehr auf die Suche gehen würde, würde mich sehr mehr mit dem Markt beschäftigen. Ich glaube, dann hätten wir auch andere Literatur, die Orchester eben spielen würden.
Das stimmt. Wenn man immer auf die Bekannteren zurückgreift, dann wird man sehen, dass mit der Zeit sich deren Stile, deren persönliche Stile verflachen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich war lange natürlich als Tuba-Lehrer war ich aktiv und dann habe ich bei mir zu Hause mitgespielt im Musikverein und von einem durchaus bekannten Komponisten ein durchaus bekanntes Werk, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, Björn weiß ihn natürlich.
Und da jetzt bin ich neugierig.
Nein, nicht Gustav Holst. Ein jemand, der noch lebt und auch noch komponiert. Okay. Da habe ich dann das Stück, ein Teil dieses Stücks mitgespielt, da habe ich gemerkt, Mensch, das ist aber mit sehr einfachen musikalischen Mitteln ist das gestrickt. Harmonisch und satztechnisch und so weiter. Ja, das führt dann, wahrscheinlich ist das, was zum Erfolg führt, wenn man mit einfachen harmonischen Mitteln ein großes Klanggebäude aufbaut, das die Leute dann beeindruckt. Das habe ich auch zum Beispiel an Werken jetzt, die ich damals in Utrecht während der WASPI-Konferenz, du hast eingangs die Frage gestellt, welches Werk hast du bewusst gehört? Ich denke, bei mir liegt das dann wirklich vier Jahre zurück, muss ich zu meiner Beschämung sagen. Und da habe ich dann festgestellt, dass die Werke da gespielt haben, wo man eigentlich keine Struktur erkennt. Das geht dann rauf und dann kommt ein Höhepunkt. In diesem Höhepunkt ist dann sehr viel Schlagzeug und so weiter, weil, ich weiß nicht, die Inspiration irgendwo fehlt und dann geht's wieder runter und dann geht's wieder rauf und in Wellenbewegungen schlängelt sich das dann bis zum Schluss. Das sind eigentlich Werke, denke ich, die beim Publikum keinen Erfolg haben werden. Erfolg haben diese Werke, die wirklich dann auch noch originell sind im Sinne von Filmmusik, ich weiß nicht, und die dann auch noch das Publikum mit einbeziehen, mit schönen Melodien, mit einer Struktur, die jetzt verständlich ist und die von einem zu einem Höhepunkt führt und dann zu einem Abschluss kommt, den man nachvollziehen kann. Das denke ich, das wäre für die Zukunft ein Weg. Und es gibt wirklich meiner Ansicht nach wenige Komponisten, die das beherrschen. Einer davon ist jüngst gestorben, das ist David Maslanka, der Kanadier. Es gibt auch jemanden in Spanien, der ist so Mitte 50, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Es gibt schon Komponisten, die noch persönliche Stile haben. Bei anderen Komponisten haben die anfangs einen persönlichen Stil und der Stil verflacht sich dann mit der Zeit. Einer davon ist auch schon längst verstorben, der Belgier André Vanier. Ich denke, aus der Vielfalt werden wir in Zukunft auch nur wenige haben, die sich da auch wirklich durchsetzen können.
Mhm. Björn hat es gerade so ein bisschen angerissen, hat gemeint, es liegt ja auch oft an den Dirigenten, was gespielt wird. Gibt es da Forschung schon, was jetzt speziell auf Deutschland vielleicht die Dirigentenszene ausmacht? Weil ich habe so von außen betrachtet das Gefühl, es wird jetzt langsam mehr, dass es ausgebildetere Dirigenten gibt, weil sich das ja jetzt dann doch mehr etabliert. Also wenn ich sehe Mannheim, Würzburg, Augsburg, was es sonst noch so alles gibt. Aber dennoch gibt es ja immer noch viele Vereine, die, da macht halt der sich am meisten dafür interessiert. Was nicht unbedingt schlechter sein muss, muss man ja gleich dazu sagen. Aber gibt es da irgendwelche Forschung, wo man sagt, okay, die Dirigentenszene entwickelt sich jetzt professioneller und dadurch wird vielleicht auch ja der Einfluss anders?
Zumindest ist das ein Thema, das jetzt in Zukunft immer mehr interessant wird. Wir versuchen ja von der IGAP aus ein Kompendium derzeit zu entwickeln. Kompendium bedeutet ein Lexikon der Blasmusik in mehreren Bänden, wo diese Themen auch behandelt werden. Zum Beispiel ist mein Thema in diesem Kompendium auch die Fortbildung oder Weiterbildung von Musikern und auch von Dirigenten weltweit. Und wie du schon angesprochen hast, sieht man ja, dass die Ausbildung von den Dirigenten immer mehr wächst. Es ist, warum das Ganze nicht schneller wächst, ist meiner Ansicht nach eine Frage der Bezahlung, weil viele Musikvereine sich eben professionelle Musikvereine, die 1.000, 2.000, 3.000 Euro verlangen, natürlich gar nicht leisten können, die natürlich hervorragende Arbeit leisten können, aber die für einen Amateurmusikverein gar nicht drin sind. Meiner Ansicht nach ist es aber auch ausreichend, wenn sich jemand, der engagiert ist, der einen Weitblick hat, der sich vielleicht auch nebenher wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt, auch für einen Amateurmusikverein bestens geeignet, wie du sagst. Nicht immer muss ein Profi vorne dran stehen, um ein sehr gutes Ergebnis hervorzuheben. Aber wie gesagt, an dieser Fragestellung, die du da angesprochen hast, da arbeiten wir derzeit. Wie sieht's aus mit der Ausbildung der Musiker im Blasmusikverein? Um kurz das anzureißen, es wird natürlich immer besser. Aber es ist eine Sache des Geldes und auch der Sache der Universitäten, ob sowas überhaupt angeboten wird. Zum Beispiel das Thema der Bläserklassen, das möchte ich ja noch gerade hinwegschieben. Es gibt mittlerweile an Universitäten, die auch das Thema Bläserklassen in den Fokus schieben und die Nachwuchsausbildung. Auch das ist ein Thema, wie gesagt, die Entwicklung der Blasmusikvereine in Zukunft interessieren wird und da muss eben auch der Fokus drauf gelegt werden.
Was könnte dann vielleicht die Blasmusik tun oder der Verein tun, um auch politisch relevanter zu werden? Also dass Unterstützungen da sind, um ja, einen professionellen Dirigent vielleicht sogar bezahlen zu können. Also wenn ich mir jetzt andere Länder angucke, wo das ja funktioniert, das kann ja nicht, kann ja unter Umständen ein Verein gar nicht allein erwirtschaften. Da muss ja irgendwie eine Förderung auch da sein.
Ja, diese Förderung sieht man ja im Moment. Es sind ja viele Förderungen draußen. Komischerweise nach Corona kann man im Moment Zehntausende von Euro problemlos abrufen. Und wenn ich sehe, wie groß dieser Fördertopf dann im Endeffekt sind, das sind, ich glaube, 12 Millionen bei jedem Fördertopf, den die bereitgestellt haben. Wenn die nur 30 Millionen bereitstellen würden für die Blasmusikvereine oder für die Kulturvereine im Allen, dann wäre das ja, glaube ich, ein Tropfen auf den heißen Stein, wäre aber den Kulturvereinen doch sehr geholfen, sich enorm weiterzuentwickeln. Aber meiner Ansicht nach wird der Fokus oft auf andere Bereiche gelegt und das ist halt schade. Wäre halt schade, wenn diese Förderung in 2-3 Jahren wieder auslaufen wird und das Ganze versiegt wieder im Sande, so wie es in den letzten 10-20 Jahren oft der Fall gewesen ist.
Es heißt ja internationale Gesellschaft. Kann man vielleicht auch auf den Konferenzen irgendwie Muster erkennen, dass vielleicht andere Bereiche der Welt mehr Beiträge in einem bestimmten Themengebiet erforscht werden als woanders? Also keine Ahnung, dass in den USA mehr zu irgendwas Soziologischem erforscht wird, während hier vielleicht mehr historisch erforscht wird? Oder ist das, kann man das pauschal gar nicht so sagen?
Doch, das kann man schon sagen. Bei den Amerikanern ist das oft so, dass die sehr oft über berichten über Komponisten, Blasmusikkomponisten, über amerikanische Blasmusikkomponisten, oft, die niemand kennt, oft, ich mag diese, persönlich mag ich diese Vorträge nicht so, weil ich sehe den Sinn nicht darin. Auf der anderen Seite kommen aber auch aus Amerika von alteingesessenen Musikwissenschaftlern Vorträge von Blasmusik während des Bürgerkriegs und so weiter und die historische Entwicklung der Blasmusik in Amerika. Interessant zu sehen ist, dass die Portugiesen sich sehr mit dem soziologischen Aspekt der Blasmusik befassen. Und ich habe jetzt ein Buch von einer Konferenz mit herausgegeben. Wenn du auf meine Publikationsliste schaust, das ist einer der ersten. Da gab's jetzt vom portugiesischen Forschungsfonds ein Projekt finanziert, eben was dann diesen soziologischen Aspekt der Blasmusikforschung betrifft, angeht. Und das ist ja dann ein weiterer Aspekt von Blasmusikforschung. Während in Österreich jetzt natürlich sehr viel, mein direkter Vorgänger Habler, der hat sich mit historischer Blasmusikforschung beschäftigt, obschon er Musikethnologe war, während Suppan aber auch noch die ethnologischen Aspekte, also Blasmusik der verschiedenen Regionen in Österreich jetzt erforscht hat. In Deutschland erkenne ich jetzt verschiedene Strömungen. Es gibt ja dann auch nicht nur die wie gesagt, die IGAP, die da aktiv ist, sondern auch die Bonner Kollegen, die sich dann auch mit Militärmusik beschäftigen. Da kommt dann der militärwissenschaftliche Aspekt hinzu. In Deutschland gibt es eigentlich mehr Strömungen.
Was ich halt in Deutschland immer mehr erkenne, da mir vielleicht stimmst du mir dazu, ist diese regionale Forschung, was man ja auch sieht hier, dass die Leute quasi ihren eigenen Mikrokosmos erforschen und sehen, dass was bei mir im kleinen Ort passiert oder im kleinen Kreis, dass sich das eigentlich auch im Großen immer wieder nachvollzieht oder immer wieder stattfindet. Also diese kleine Mikrokosmos-Forschung, die kommt eigentlich immer mehr. Und das sollte man auch gar nicht so negativ sehen, weil viele glauben, wenn sie nur ihren kleinen Bereich erforschen, wäre das irgendwie minderwertig oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man diese kleinen Kreise sieht oder diese kleinen Orte sieht, die dann erforscht werden und das Ganze nachher zum Großen zusammenfasst, ich glaube, das ist doch unheimlich wichtig später für Blasmusikforschung im Gesamten.
Ja, das stimmt. In der Tat gibt es in Deutschland auch viele, die sich mit regionaler Blasmusikforschung auseinandersetzen. Und das sollte dann, wenn man in die Zukunft schaut, Mosaiksteine sein, die man nachher zusammenfügen kann. Aber das wird natürlich noch ein langer Weg sein.
Bevor wir jetzt dann langsam zur Richtung Ende kommen, wir reden ja jetzt schon auch über eine Stunde sogar, woran forscht ihr gerade selber?
Also ich kann für mich sprechen, ich bin jetzt dabei, ganz allgemein eine Musikgeschichte Luxemburgs zu schreiben und dann sind wir wieder bei der Regionalforschung, weil in Luxemburg ist das Regionale, das Nationale auch das Regionale und je mehr man in die Regionen geht, von dem Großen, vom Nationalen in die Regionen, je mehr spielt die Laienmusik natürlich eine Rolle. Und natürlich ist dann in meinem Buch spielt dann die Blasmusik auch eine große Rolle. Und ich habe vorhin angesprochen, die Blasmusik während der NS-Zeit. Da habe ich mich jetzt auch am Beispiel von Luxemburg damit beschäftigt, weil Luxemburg war ja von den Nationalsozialisten besetzt. Und da gibt es auch sehr interessante Aspekte. Und man sieht dann auch, man kann dann verstehen, wieso vielleicht in Deutschland heute Blasmusikforschung noch immer mit Aspekten der Musik, Unterdrückung durch Musik oder durch Musik als Instrument von Diktaturen, dass man dann seine Reserven hat, darüber zu forschen.
Ja, und ich hatte erst kürzlich einen Bericht geschrieben über Blasmusik und Literatur, was dort der Zusammenhang ist zwischen geschriebenen Wörtern oder zum Beispiel Romanen, Gedichten und im Blasmusikwerken, ob es da einen Zusammenhang gibt, dass man da in der Bravo nachlesen kann. Ansonsten arbeite ich halt an meinem Bericht für diese Weltenzyklopädie der IGAP, die ab 2022 oder später dann zur Verfügung stehen wird, bestimmt ein ganz interessantes Werk, auch für den normalen Blasmusiker, um einfach mal verschiedene Themen, die Blasmusik auf der ganzen Welt betrifft, in 5 oder 6 Bänden nachlesen zu können. Und last but not least ist natürlich unsere Aufgabe gemeinsam von Damien und mir, wie du eben schon gesagt hast, die IGAP, die eigentlich noch relativ unbekannt ist, zumindest bei dem normalen Blasmusiker, im Moment publik zu machen, sei es in der Bravo, wo wir eben Artikel schreiben, sei es auf verschiedenen Blogs oder jetzt bei dir im Radio, dass man eben Möglichkeiten findet, junge oder auch erfahrene Musiker zu begeistern, sich auch wissenschaftlichem Thema zu widmen, dass man seiner Freizeit betreibt, aber vielleicht hat der eine oder andere Lust, sogar noch ein bisschen mehr zu machen.
Ich hätte 2 Fragen. Eine Frage wäre, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, das ist total spannend, was die da publizieren, wo finde ich das? Wahrscheinlich alles auf der Homepage und kann dann da auch quasi die Bücher oder so auch bei euch direkt dann bestellen.
Ja, das die Homepage www.igap.net, die gibt einen Überblick über unsere Publikationen. Mitglieder, die können auch die alten Publikationen herunterladen, aber da müssen sie Mitgliederbeitrag bezahlen. Und dann gibt's da auch das Mitteilungsblatt, das heißt jetzt IGAP Quarterly Mitteilungsblatt. Und man hat auch einen Überblick über die Publikationen, die IGAP schon geleistet hat im Verlauf der letzten, knapp 50 Jahre.
Genau, und dort kann man sich eben auch informieren über zum Beispiel den IGAP-Preis. Es gibt ja Möglichkeiten für junge Forscher, sich zu bewerben, für einen Preis zu gewinnen, für ihre Dissertation zum Thema Blasmusik. Also sehr, sehr vielfältig, oder auch in der Bravo, wo wir im Moment einen eigenen die Möglichkeit haben, unsere Artikel zu veröffentlichen. Also eigentlich, wenn man das will, kommt man an der IGAP mit vorbei.
Dann noch eine Frage an dich, Björn. Du bist ja Schulmusiker. Wie groß ist der Stellenwert der Blasmusik in der Schule? Also im Unterricht, nicht als Blasorchester, sondern tatsächlich als im Unterricht?
Ja, bei mir sogar relativ groß. Ich habe letztens eine Reihe entwickelt für Blasmusik für die 8. Klasse. Und das geht genauso gut, als wenn ich jetzt Bach oder Beethoven nehme, sondern ich nehme Blasmusik und kann da genauso gut die Parameter raushören, kann Komponisten erklären und begeistern natürlich die Schüler mit dem Metier, das sie tagtäglich auf der Straße hören, in ihrem kleinen Ort. Überall gibt es einen Musikverein und das finde ich viel, viel praxisnäher und die können auch darüber sprechen. Und ich denke, das Thema Blasmusik kann man auch in der Schule problemlos einbauen und es macht mir genauso viel Spaß wie den Kindern.
Ich glaube, da machen wir mal eine extra Folge drüber.
Unbedingt.
Ich komme immer am Schluss noch zu einer Schnellfragerunde. Und das sind diesmal fast nur Entweder-Oder-Fragen. Und dann gucken wir mal. Also ihr müsst euch für eins am besten entscheiden. Okay, fangen wir an. Orchester oder Kammermusik?
Orchester.
Kammermusik.
Der Fairness halber, oder was?
Ja.
Okay. Tradition oder Novum?
Novum.
Tradition.
Okay, wird es jetzt immer so, dass ihr
diesmal mit überzeugen.
Wir ergänzen uns ganz gut.
Okay. Transkription oder Originalwerk?
Transkription.
Originalwerk, aber aus dem Anfang 20. Jahrhundert.
Okay, weil ich finde, das ist ja auch immer so die spannende Diskussion. Da gibt es ja ganz große Lager, die ja Transkription komplett ablehnen und sagen, Beethoven klingt nur mit Streichern gut. Weil das wäre ja dann die tatsächliche, da wären wir ja bei der Frage wieder, wie hat Beethoven sich das gedacht? Also er hat sich das ja dann wahrscheinlich nicht als Blasorchester gedacht.
Ja, aber ich bin ja Blasmusiker und ich muss ja auch spielen können. Wenn ich meinem Orchester in Beethoven vorlege, dass sie nicht spielen können, wo sie sich nur die Finger zerbrechen, dann macht das denen keinen Spaß. Deshalb bin ich eher so der Transkription. Gut transkribiert und dann macht es auch jedem Spaß zum Spielen. Aber das ist Geschmackssache.
Ja. Okay. Bauch oder Kopf?
Kopf.
Was willst du damit sagen?
Ich denke immer gern vorher nach, bevor ich was spiele. Und dann ist Bauch, aber erst Kopf.
Ja, Kopf, ja.
Okay, gut. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder dann gesehen haben?
Im Bereich der Blasmusik jetzt.
Das kann alles sein, wo ihr sagt, okay, das sollte man mal als...
Film, der Film, Brast auf.
Okay.
Stimmt, da muss ich auch immer weinen. Ja, genau, das ist ein toller Film. Da sind wir mal einer Meinung.
Brass Off beinhaltet nämlich das Musikalische und das Soziologische und auch genau. Die traditionelle Besetzung.
Und Politik, finde ich, mit den ganzen Polen.
Und Politik, Thatcher und so weiter und all die genau. negativen ja. Auswirkungen, ganz genau.
Ja, toller Film. Aber es gibt auch nicht so viel Blasmusikfilme, oder?
Eigentlich nicht, nein. Nein.
Okay. Björn, hast du einen Film? Oder auch nur Brasshoff?
Ja, ich gehe da mal ganz mit dem Damian.
Okay, welches Buch sollte man mal gelesen haben? Also das kann jetzt völlig losgelöst von Blasmusik oder Musik sein, wo ihr einfach sagt, okay, das hat mich bewegt oder so.
Ich muss ein bisschen hier, ich sitze am Computer, gib mir eine Minute Zeit. Da gibt es nämlich ein Buch, das habe ich, als ich zum Gymnasium kam, habe ich das gelesen von einem flandrischen Komponisten, also flämischen Komponisten, ja. Wo ich jetzt hier bin, in Knokke heißt, in dieser Gegend, da wurde eine Blaskapelle gegründet, die Johannisfreunde hieß. Und ich habe jahrelang nach diesem Buch gesucht. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich habe es zu Hause liegen, nicht hier. Ich kann dir den Namen... Ich werde dir den Namen und auch das ist ein Namenheft. Ja. Ich werde dir das schicken heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
Super, vielen Dank.
Ich kann im Moment zum Buch gar nichts sagen.
Okay, also kannst du auch gerne nachreichen. Das ist immer ganz, ganz nett für die Hörer. Okay, welche Aufnahme sollte man sich unbedingt angehört haben? Ich weiß, ihr gesagt jetzt, das kommt immer, ja, ich muss eine jetzt rausgreifen, eine am besten. Ich weiß, das ist eine schwere Frage, aber wo ihr gleich als Erste sagt, das muss man einfach mal gehört haben.
Man sollte sich mehrere Aufnahmen von der First Suite von Holst anhören und dann sehen, dass bei den Aufführungen viel Luft nach oben bleibt. auf jeden Fall auf der, bei den Aufführungen, die jetzt auf YouTube zugänglich okay. sind. Ich habe einige auch zu Hause, da könnte ich dasselbe dazu sagen.
Okay.
Ja, und ich bin ja so ein Bert Appermann-Fan. Also ich bin so ein Fan von den Musicals von Appermann und bin immer wieder begeistert, was er auch in anderen Metiers macht. Also ich bin so ein Napoleon oder Saat von Satan. Also das sind so Sachen, die mich begeistern können.
Okay, super. Dann, das ist eine Frage, hätte ich noch fast vergessen. Was sind eure persönlichen Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Mein Wunsch wäre, dass man Dinge über die Blasmusik auch weitergibt an junge Musiker. Ich leite zum Beispiel ein Jugendorchester bei uns im Ort, im Saarland, in Wadgassen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man diesen jungen Musikern auch zeigt, dass Blasmusik nichts Neues ist, sondern dass Blasmusik auch irgendwo herkommt. Wir haben zum Beispiel so einen Schellenbaum bei uns im Probelokal stehen. Manchmal fragen mich Kinder, was ist denn das überhaupt? Und ich bin eigentlich ganz stolz zu erklären, dass man früher oder heute noch mit diesen Schellenbäumen über die Straße marschiert und auch erkläre, warum das so ist. Oder wenn Kinder mich fragen, warum haben wir denn eigentlich eine Uniform an, dann kann ich ihnen auch erklären, wo es herkommt. Und ich finde das ganz wichtig, dass man ein gewisses Wissen über Blasmusik hat und dass man das auch junge Menschen weitergibt, weil es auch unheimlich wichtig ist, zu verstehen, wo man herkommt.
Und deine persönlichen Wünsche für die Zukunft?
Dass Blasmusikvereine nicht immer weiter sterben oder mit anderen zusammengehen, sondern dass man Möglichkeiten findet, um die Blasmusikvereine vor Ort auch autark zu halten. Denn das finde ich ganz, ganz wichtig, um gewisse Strukturen noch aufrecht erhalten zu können.
Okay.
Ja, das wäre auch mein Wunsch. Und um dies zu erreichen, sollte man vielleicht nach Österreich gehen und schauen, wie die das machen, woher die diesen Erfolg auch meistern. Und da gibt's natürlich auch einen großen Zusammenhang zwischen musikalischer Bildung und Vereinsstrukturen, Vereinsorganisationen. Man sollte sich da wirklich ein Beispiel nehmen. Und du hast anfangs von Uniformen gesprochen.
Ja.
Ist auch ein wichtiger Aspekt, den man da, das ist nämlich eine Sache von Akzeptanz. Akzeptanz hinsichtlich dem sozialen Gefüge des Vereins und eben das gemeinsame Musizieren. Noch eine Bemerkung dazu. Die stecken sehr viel Geld auch hinein. Die stecken sehr viel Geld da hinein.
Also vielen Dank euch zwei, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. War sehr erkenntnisreich für mich und sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Folge machen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, war super. Vielen Dank, Anni.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und von meiner Seite auch nochmal die Einladung, nächstes Jahr nach Bozen zu kommen und vielleicht ein bisschen über unseren Kongress, am Kongress teilzunehmen. Vielleicht auch mit einem Vortrag, wieso nicht? Du kannst ja vortragen, was du da machst und das ist ja durchaus lobenswert, gewinnbringend für die Gemeinschaft und auch dann Interviews führen mit den Kollegen.
Sehr gerne, sehr gerne. Da bleiben wir mal in Kontakt, gucken wir mal, was wir machen.
Das war die 39. Folge und herzlichen Dank an Damian Sangrillo und Björn Jacobs für die Zeit und die ganz tollen Erkenntnisse. Ich habe für mich wieder mitgenommen, ja, wie vielfältig unsere Blasmusik ist, welchen Stellenwert Blasmusik eigentlich hat, woher das eigentlich kommt und was ich eigentlich alles noch gar nicht weiß und welchen Blickwinkel man doch auch einnehmen kann auf Bezug unserer Blasmusik. Wenn euch das auch so ging, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja, verlinkt mich doch auch gern in euren Instagram-Stories oder schreibt mir, was ihr aus der Folge mitgenommen habt. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust habt auf Content in dieser Art und noch mehr Gespräche und oder sagt, ich möchte einfach auch diesen Podcast unterstützen, denn dieser Podcast ist ja völlig einnahmefrei. Also ist das einfach mein Hobby. Wenn ihr jetzt aber sagt, nein, ich möchte da auch Wertschätzung zeigen, dann könnt ihr das tun auf patreon.com und unter Andi Schreck findet ihr mich da oder auch in den Shownotes verlinke ich das. Da kann man mich unterstützen. Zwischen 2 und 8 Euro im Monat könnt ihr ja, Wertschätzung zeigen, mir einen virtuellen Cappuccino ausgeben und kriegt teilweise davon noch was. Natürlich möchte ich mich auch bei meinen jetzigen Patreonen bedanken, die schon dabei sind, das nämlich bei Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und Jasmin, die ja mich schon ein bisschen unterstützen und mir es ermöglichen, diesen Podcast weiterzuführen und vielleicht demnächst sogar jemand einzustellen, um ja mich ein bisschen zu unterstützen, weil ich möchte eigentlich gerne den Podcast voranbringen, noch besseren Content für euch liefern. Also wenn ihr da draußen seid und sagt, okay, mir wären das 2 Euro im Monat wert, dann würde ich mich total freuen. Wer mehr Infos haben will, kann mein Newsletter abonnieren, auch in den Shownotes. Die Spotify-Liste mit den Musiken aus der Folge und den letzten Folgen findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jede nette E-Mail von euch oder jede Verlinkung auf Instagram. Der nächste Gast wird der Tenorsaxophonist und Gründer von Moob Mama, nämlich Markus Kesselbauer sein. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.